Tech und Rara.
Also ich glaube, dass Lernen wirklich Beziehungssache ist. Und Lernmotivation am meisten entsteht in einem Raum von psychologischer Sicherheit und guten menschlichen Beziehungen. Und das ist auch nachgewiesen, da gibt es auch Studien, dass wirklich Kinder oder auch Erwachsene schneller lernen, besser lernen, nachhaltiger lernen, sich Dinge besser merken, wenn das in einem Umfeld passieren, wo sie auch in den viel zitierten Flow reinkommen.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
Moin zu Tech und Rara, dem Technik-Podcast der Netzpiloten, in dem wir uns regelmäßig mit ExpertInnen aus ganz verschiedenen Bereichen unterhalten und versuchen rauszufinden, was diese Bereiche ausmacht und natürlich auch welche Rolle Technologien darin spielen. Und wir sind übrigens auch Partner des Brand 1 Podcast Netzwerks, also schaut da auch gerne mal vorbei. Da findet ihr nämlich noch viele weitere sehr spannende Podcasts. In dieser Folge habe ich mich mit Bea Beste unterhalten. Die kann man so ein bisschen als Allrounderin bezeichnen, wobei das eigentlich nicht ganz stimmt. Sie selbst hat sich mir vorgestellt als Brand Expert, aber halt auch Expertin für Zwischenmenschliches und alles, was so mit dem Thema Learning und Co-Learning zu tun hat. In der Folge wird es nochmal ein bisschen genauer definiert. Wir haben uns aber, würde ich sagen, über das Thema Co-Learning unterhalten und vor allen Dingen über das Thema Lernmotivation. Also was macht Lernmotivation eigentlich aus, wie entsteht sie und was haben zwischenmenschliche Beziehungen damit zu tun? Das sind nämlich auch so ihre Kernthemen, also in dem, was sie ja hinsichtlich Branding macht, was sie aber halt auch hinsichtlich Coaching von irgendwelchen C-Level Führungspersonen macht, aber eben halt auch, wenn es darum geht, Kinder zu unterrichten. Sie hat nämlich auch die Forms-Schulen gegründet, das ist eine bestimmte Schulform, eine Privatschulform. Da spricht sie in der Folge auch drüber. Das ist sehr, sehr spannend gewesen und es war vor allen Dingen auch ein tolles Gespräch, weil ich glaube, man merkt an diesem Gespräch total, wie Lernmotivation entstehen kann, wenn man sich mit der zwischenmenschlichen Ebene auseinandersetzt, weil das haben wir, glaube ich, so ein bisschen getan. Hat total viel Spaß gemacht, ist eine sehr hörenswerte Folge und die empfehle ich euch sehr. So, bevor es mit der Folge losgeht, habe ich aber noch ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor, dem MediaTek Lab. Das MediaTek Lab ist ein Förderprogramm des Media Lab Bayern. Hier können sich interessierte DeveloperInnen mit ihren Ideen bewerben, um Medienhäuser mit ihren Projekten zu unterstützen und digital voranzubringen. Dabei erhalten die DeveloperInnen verschiedene Förderungen, um ihre Ideen umzusetzen. Im MediaTek Lab des Media Lab Bayern beschäftigen sich Tech Fellows, also ExpertInnen in verschiedenen technischen Bereichen, mit der Anwendung neuer Technologien für die Herausforderung der Medienbranche. Das Credo lautet dabei: Entwickle heute das, was die Medienbranche morgen brauchen wird. Mit dem MediaTek Lab wird das Media Lab Bayern zu einer Art Vermittler zweier Welten. Medienhäuser können dabei Problemstellungen im Tech Lab platzieren und Developer können auf tatsächlichen Problemen aufsetzen und Open-Source-Lösungen bauen, die neueste Technologien für die Medienbranche nutzbar machen. Diese Lösungen können von der Branche entweder direkt angewendet werden oder sie dienen halt als Best Practices, als Inspiration und Vorbild, um die Umsetzung im eigenen Medienhaus gezielter anzugehen. Falls ihr Interesse habt, dann schaut bei MediaTek Lab oder dem Media Lab Bayern vorbei. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Folge und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Tech und Rara. Herzlich willkommen, Bea Beste. Schön, dass du da bist erstmal.
Schön, dass ich hier sein darf.
Genau, was du jetzt noch nicht weißt, ich habe jetzt den Leuten gerade schon so ein bisschen erzählt, wer du bist, was du machst, dass du dich irgendwie im Bereich Bildung, aber auch im Brand Expert oder als Brand Expert unterwegs bist, Coaching machst und dich viel auch mit, du hast es mir ja gerade nochmal selber gesagt, auch mit zwischenmenschlichen Beziehungen in diesen Kontexten auseinandersetzt. Und das ist heute auch im weitesten Sinne unser Thema. Wir haben ja vor kurzem gesprochen, über worüber wir heute eigentlich sprechen wollen und sind da relativ schnell drauf gekommen, dass ein ganz großes Thema Lernmotivation ist. Also wie motiviere ich mich zum Lernen? Vielleicht auch die Frage, wie motiviere ich auch andere zum Lernen? Also sowohl im vielleicht im Unternehmenskontext, aber vielleicht auch im schulischen Kontext. Du hast ja auch Schulen gegründet. Also ne, da gibt's ja ganz, du machst ja wahnsinnig viele Sachen. Damit wollen wir uns heute so ein bisschen auseinandersetzen. Vielleicht kannst du uns aber nochmal so einen kurzen Überblick darüber geben, was du alles machst und vielleicht auch so ein bisschen, was deine Motivation hinter ist. Das ist mir immer so ein bisschen so eine Schülerzeitungsfrage, dieses, warum machst du, was du machst? Aber ich finde es trotzdem immer ganz spannend zu hören, so wieso du gerade bei diesen Themen so kleben geblieben bist.
Ja, also, als erstes würde ich sagen, ich bin ein Lernjunkie selbst. Ich liebe Lernen und ich habe auch gemerkt, dass Lernen Beziehungssache ist. Deswegen sind auch gute Beziehungen zwischen Menschen das Herz dessen, was ich tue. Und ich habe auch gemerkt, dass mir das wahnsinnig viel selber gibt. So, was mache ich eigentlich? Ich mache drei Sachen. Das ist zum einen Branding. Ich bin Branding-Expert. Ich helfe Unternehmen, ihre Marken zu positionieren. Als zweites, ich mache Executive Coaching. Das heißt, ich arbeite mit Menschen in Führungspositionen, meistens CEO, CFO, COO, um bessere Leader zu sein. Und als drittes, ich bin Edupreneur. Ich habe eine Kette von Privatschulen mitgegründet, schon vor Jahren, habe auch einen Familienblog und schreibe Bücher über Bildung, Parenting und all das, was Menschen brauchen, um kleine Menschen auf ihrem Lernweg zu begleiten.
Ja, crazy. Und wie gehen diese beiden Sachen für dich zusammen? Also, weil ich meine, die Unternehmenswelt, gerade auch in diesen C-Level-Positionen, das ist ja schon oft sehr, auch so ein gewisser Schlag Mensch, auch sehr getrieben oft, ne? Und dann auf der anderen Seite Kinder, wo man ja sagt, also hoffentlich haben die noch keine Karriereambition. Also weißt du, was ich meine? Also es sind ja doch einfach auch unterschiedliche Welten, in denen du dich da bewegst. Siehst du da Überschneidungen oder sind das für dich wirklich zwei so völlig separate Sachen?
Ich sehe einen absoluten Überschneidungspunkt eigentlich zwischen all den drei Sachen. Also ob es Branding ist auf Unternehmensebene oder Coaching ist auf menschlicher Ebene mit den CEOs, CFOs und so weiter oder aber auch die Bildung. Im Zentrum sind immer Beziehungen.
Ja.
Wie sind wir in Beziehung mit anderen und wie kann man diese Beziehungen gestalten?
Ja.
Und da helfe ich anderen, diese Beziehungen so zu gestalten, dass Motivation entsteht. Mhm. Und zwar Motivation und nicht Manipulation. Weil ganz viele Menschen starten immer mit dem Ding so, ich glaube, dass das, was ich mache, ist gut. Ja. Und jetzt manipuliere ich die anderen, das zu machen, was ich will.
Ja.
Und als Mensch mit lateinischen Wurzeln, ja, ich bin in Rumänien aufgewachsen, mein Vater war halb Franzose, ich bin in dieser lateinischen Welt zu Hause. Ich habe nichts gegen ein bisschen Flirten und Verführung. Ja. Menschen zu etwas zu verführen, ist was Schönes. Aber nicht blindes Seducing, sondern tatsächlich Motivation tief verstehen und in diese Motivation reinliefern. Das, was die Menschen brauchen. Und das fängt mit sehr viel Zuhören und Verstehen an. Und das ist eigentlich das Zentrum dessen, was ich tue. Ich bringe Unternehmen, ich bringe Menschen bei, ich bringe Lehrpersonen bei, wie Zuhören überhaupt geht. Und wenn ich jetzt so nochmal das Wort von mir reflektieren beibringen, finde ich es gleich total doof. Also ich habe es nicht gesagt,
ich
sage es nochmal.
Ja.
Ich mache erfahrbar, wie Zuhören und Verstehen so funktionieren, dass dabei eigene Glücksgefühle entstehen.
Das ist auch, finde ich, ein ganz, also gerade wenn es ums Lernen und Verstehen geht, also ich hatte gerade so drei Gedanken. Der erste Gedanke ist, genau, also du hast diese drei Bereiche und ich bezog mich aber, weil das eine ist ja Unternehmen, ob es jetzt Branding-Expert ist, also als mit deiner Branding-Expertise da zu arbeiten oder das Coaching und das andere sind vielleicht eher die Kinder. Macht ja auch Sinn, weil ich meine, ein Stück weit, wenn du sagst, es geht für eine Beziehung, legt man den Grundstein ja auch häufig irgendwie in der Kindheit. Und zu dem Thema Motivation, als du das so gesagt hast, war so mein Bild, okay, es ist ein bisschen wie ein, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber also ein Samen zu säen und dann wächst er aber von sich aus und man hat dann auch nicht mehr so richtig die Kontrolle, was da mit dieser Motivation passiert und dass das vielleicht so ein bisschen auch der Unterschied sein könnte zwischen, ich bringe Leute dazu, meiner Vision zu folgen oder ich zeige ihnen, wie sie ihre eigene Vision oder ihre eigene Motivation entwickeln können und lebe dann damit, dass das aber ein bisschen meine Kontrolle verlässt vielleicht so. Und das passt für mich ganz gut auch zu diesem Erfahrbar-Thema irgendwie, also zu dieser Erfahrbarkeit in Abgrenzung zu dem Beibringen, weil das ja auch, das eine wäre ja so, ich sag dir, wie es geht und dann machst du das genauso, wie ich dir das gesagt habe. Und das andere ist ja, ich zeig dir, wie es sich anfühlt, wenn es sich für dich richtig anfühlt und von da ausgehend. Und das kennt man ja vielleicht vom Sport. Also ich habe mal Leichtathletik gemacht und da war immer so dieser Moment, hier wird eine Bewegung beschrieben und dann musst du sie teilweise 15.000 Mal probieren und es immer wieder, nee, das war es noch nicht. Und irgendwann merkst du, aha, so muss ich das anfühlen, damit ich diesen Sprung schaffe oder so. Und das finde ich immer eine ganz gute Analogie.
Ich finde die Analogie sehr gut. Mhm. Und auch das, was du gesagt hast, dieses Thema Kontrolle aufgeben. Also den Kontrolletti zu Hause lassen und Dinge sich entwickeln lassen und die Fähigkeit zu haben, nicht aus dem Kontrollzwang, sondern aus Begeisterung an Reaktionen, dann mich selbst irgendwie auszutarieren. Ich komme also zu dem Kernstück, was so mein ganzes Tun beeinflusst. Mhm. Das ist, eigentlich hat mich schon seit Jahren die Transaktionsanalyse begeistert. Mhm. Die Transaktionsanalyse. Es gibt Menschen, die das vielleicht noch kennen. Das ist dieses Ding mit Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und Kind-Ich. Mhm. Das ist von einem Psychologen namens Byrne. Ich glaube, der war auch sogar noch Psychiater. Ist einmal beschrieben worden. Und deswegen Transaktionsanalyse, weil es eben die menschlichen Interaktionen bestimmt. Mhm. Und bevor das zu wissenschaftlich und zu akademisch und zu schlimm klingt, wir haben jeder von uns drei Stadien. Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich, Kind-Ich. Das heißt, du und ich. Mhm. So, und eigentlich am kooperativsten und am besten sind, wenn wir in dem, was ich Co-Learning nenne, die Psychologen nennen das Erwachsenenebene zu Erwachsenenebene oder Augenhöhe. Da sind wir am besten. Mhm. Beide erwachsen. Wir können uns beide austarieren. Wenn wir was kritisch sehen, ist das so. Wenn einer Ängste hat und deswegen kontrollieren muss, spricht er die Ängste aus und der andere versucht, Lösungen zu finden. Das ist ein Miteinander. So, wir sind aber, und deswegen heißt das Ding auch so, wie es heißt, Transaktionsanalyse, aber mit diesem Eltern-, Erwachsenen- und Kind-Ich, ja. Wir wachsen ja auf in einer Eltern-Kind-Situation. Alle.
Idealerweise, und, ja. Ja.
Idealerweise. Und das ist auch schön bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Wir haben aber Reizreaktionsmuster. Mhm. Und jetzt kommt es in dem Moment, in dem ich irgendwie ein bisschen ängstlich bin, dass irgendwas in die Grütze läuft. Oder du. Ne? Mhm. Nehmen wir den Fall, du bist deutlich jünger als ich, aber du bist verantwortlich für diesen Podcast. Und der Moment, wo du dir denkst, oh Gott, Bea labert jetzt Scheiße, was wird mit meinem Podcast? Kommt sozusagen deine Verantwortung rein. Und dann denkst du, nee, ich muss hier steuern. Mhm. Dann gehst du auf eine Elternebene. Und wenn ich mich jetzt so gehörig daneben benehme, dann wirst du mich auch ermahnen. So, jetzt setzt das aber wiederum einen Trigger und deswegen hat das dann auch nicht mehr mit Alter zu tun. Mhm. Der Moment, wo ich mir nicht bewusst bin, okay, du hast jetzt einen Appell gesetzt und lass uns mal miteinander kooperieren, damit dieser Podcast gut wird. Mhm. Wenn ich in so eine Reaktion reinfalle, der Moritz ermahnt mich, was für ein Mist.
Ja, was fällt ihm ein? So, ne? Ja,
was genau. Fällt ihm ein? Ja. Dann werde ich versuchen, entweder die Oberhand zu bekommen. Das heißt, dann haben wir einen Fight. Wer ist hier der Parent? Also wer ist hier das Eltern-Ich? Oder ich verfalle komplett in einer absolut getriggerten Situation und werde entweder zum rebellischen Kind und werde entweder zum rebellischen Kind oder zum Playful Child, also spielerischen Kind, oder sogar angepasst. Ich mache, was du sagst und insgeheim nehme ich es dir übel und dann wird dann nicht mehr ein guter Podcast daraus.
Ja, verstehe.
So, und das sind Reizreaktionsmuster, gegen die ich gerne arbeite. Mhm. Und ich arbeite mit Menschen, das zu erkennen, diesen Moment zu haben von, upsa, was mache ich hier? Haben wir noch Augenhöhe? Mhm. Und dann wieder zurück auf der Erwachsenenebene zu kommen. Und das können alle möglichen Menschen sein. Das können Chefs in Unternehmen sein, das können Eltern in Familien sein, das können Lehrkräfte in der Schule sein, alle Sorten von Menschen.
Das kennt man ja auch, wenn man irgendwie, gerade vielleicht im beruflichen Kontext, haben viele sicherlich schon mal die Situation gehabt, dass sie irgendwie was eigentlich so objektiv ansprechen und aber merken, mein Gegenüber nimmt das gerade gar nicht mehr richtig auf. Also ist vielleicht sofort irgendwie in so einer Abwehrhaltung oder so. Und man denkt dann, okay, jetzt. Also ich musste gerade so dran denken, also einfach Situationen, die ich auch schon erlebt habe, wo man dann dachte, okay, das bringt gerade gar nichts mehr, weil du hörst gar nicht, was ich, also ich wollte dich jetzt gar nicht angreifen, aber irgendwie auf einmal greife ich dich an, ohne dass ich das wollte, ja. Und da habe ich jetzt aber zwei Fragen zu. Eine hebt es ein bisschen auf eine technische Ebene, die andere würde ich sagen, da geht es eher nochmal um die Sache an sich. Wenn du sagst, du arbeitest gegen diese Muster oder gegen diese Reizreaktionsmuster, ist es dann so, dass dein Ziel ist, diese Kind-Elternanteile, dass die nicht mehr stattfinden? Oder ist es das Ziel, dass man die irgendwie mit reinholt in diese Erwachsenenebene? Weil ich meine, also bei mir ging jetzt sofort so ein, ja gut, aber also das jetzt einfach zu unterdrücken, ist wahrscheinlich nicht die Lösung, ne? So zu sagen, ja, dann hör auf, dich kindisch zu benehmen und wir machen jetzt hier weiter. So, das.
Also, erstens nochmal vorneweg, ich bin selbst ein ewiges Kind. Mhm. Ich bin verspielt und ich mag verspielte Situationen. Und nicht auf der Kindheitsebene getriggert zu sein, ist was komplett anders, als auf der Erwachsenenebene uns gegenseitig zu erlauben, auch kindisch zu sein. Oder besser als kindisch sage ich, kindähnlich zu sein. Also auf Englisch childlike versus childish. Ne? Ja. Da ist nochmal ein Unterschied in der ganzen Sache.
Ja.
Also, es geht eigentlich selten darum, Dinge zu unterdrücken und auch natürliche, schöne Verhaltensweisen, die Menschen drauf haben, weil das macht uns human, das macht uns menschlich und das ist wiederum auch schön. Um was es geht, wenn ich sage, ich arbeite gegen diese Verhaltensweise, arbeite ich eigentlich für etwas und nicht so sehr gegen, sondern für ein Bewusstsein. Für ein gemeinsames Verständnis, dass das, was wir erreichen wollen, ist Augenhöhe. Das, glaube ich, geht auch mit einem kompletten Paradigmenwechsel in der Welt, in der Führung, in unserer Gesellschaft. Ja? Dieses mehr Miteinander zwischen Generationen, weniger Bossy-Bosses und Leute, die folgen, sondern ein Miteinander. Und dieses Miteinander kann durchaus von spielerisch, von kindisch sein, von Fun, von Celebration, von allem Möglichen geprägt sein.
Ja.
Das ist okay, solange nicht dieses Gefälle da ist. Der eine bosst und der andere reagiert mit irgendwelchen Reaktionen,
ja,
die nicht gut sind. Ich habe eigentlich etwas, was mich selber leitet und was ich auch meinen Klienten mitgebe oder auch was ich einer ganzen Organisation eingehaucht habe. Das ist diese Idee, willst du reagieren oder willst du antworten? Auf Englisch passt das sehr gut, weil das eine Alliteration ist. Do you want to react or do you want to respond? Und Reaktion ist immer unbewusst, unreflektiert, in vielen Fällen auch okay. Menschen reagieren auch instinktiv gut. Aber gerade in einer Triggersituation oder wenn irgendetwas so unkontrollierte Emotionen loslässt, ist es eigentlich schöner, das drauf zu haben, einfach zu sagen, kurz Moment Pause.
Ja.
Okay, so will ich antworten. Und in Antwort, beziehungsweise Antwort hat auch viel mit Verantwortung zu tun.
Ja.
Und darum geht es. Eigentlich, dass ich über das, was ich mache, eine bewusste Verantwortung übernehme und das im Miteinander mit dem anderen ausspiele.
Verstehe. Also, wenn ich dich richtig höre, geht es so ein bisschen darum zu sagen, wenn ich mich zum Beispiel bevormundet fühle und das, keine Ahnung, macht mich wütend, das wäre ja so eine typische Reaktion erstmal, das löst Wut aus, dann geht es nicht darum, jetzt die Wut irgendwie zu unterdrücken, sondern ein Stück weit Verantwortung auch für dieses Gefühl zu übernehmen und zu sagen, ich merke gerade, das macht mich wütend, wollen wir sonst mal eben eine kurze Kaffeepause machen, einmal durchatmen und dann machen wir gleich in 5 Minuten weiter und dann kann ich tatsächlich antworten, ohne dass ich die Wut jetzt irgendwie so getan habe, als gäbe es die nicht, weil das wäre ja dann, okay, das verstehe ich. Was ich mich jetzt frage ist, wie das, also das ist ja in der Arbeitswelt, wenn wir jetzt über diese Beispiele sprechen, dann hatte ich jetzt die ganze Zeit, keine Ahnung, 2 Personen in einem Meetingraum im Kopf, weißt? Also die halt zusammen irgendwie an was sitzen und arbeiten. Und da passiert natürlich sehr viel mehr auch an Kommunikation. Ich sehe vielleicht, die Person ist gerade genervt oder und kann vielleicht auch zum Beispiel als die bevormundende Person sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind gerade, lass mal Pause. Also das, ich kann den anderen ein bisschen besser lesen. Wenn man jetzt aber in einer Situation ist wie wir beide und ich meine, zumindest in meinem Arbeitsalltag, der findet zu, ich würde sagen, fast 90% remote statt. Also ich habe selten Face-to-Face-Kontakt mit Menschen leider. Aber trotzdem treten diese Dinge ja auf. Und merkst du, dass das in dem Kontext schwieriger ist? Gibt es da vielleicht auch andere, ja, vielleicht so richtig so handfeste Tipps, wie man diese Muster da erkennt, beziehungsweise wie man da vielleicht anders damit umgehen kann? Hat sich das auch in den letzten Jahren gewandelt?
Ich glaube, mit der Pandemie hat sich viel gewandelt, dass wir viel mehr digital machen. Es hat Die Welt hat sich auch dahin gewandelt, dass es auch selbstverständlicher ist. Mal früher haben wir telefoniert, jetzt ist schnell ein Videocall auf dem Handy. Ja, passiert unglaublich schnell.
Ja.
Und ja, ich würde sagen, es hat sich gewandelt und es ist anders. Es gibt Dinge, die bleiben. Also die gesprochene Kommunikation. Das, was wir in Worten fassen können und miteinander teilen können, das hat sich auch geändert, weil da auch Einflüsse sind. Da gibt es neue Wörter, neue Arten zu reden. Und dann hat sich alles andere auch geändert, weil es normal ist, weil sich die Welt ändert und dadurch ändert sich auch manchmal der Tonfall. Es ändern sich auch die Sprachen. Ich glaube, wir könnten sofort auf Englisch wechseln, du und ich, und wir hätten kein Problem, uns auch wieder zu verständigen. Ja. Also das heißt, da gibt es Änderungen. Was ich sage, ist immer, es ist anders. So. Und dieses anders muss nicht unbedingt gut oder schlecht sein. Deine Frage zielt auf das Thema, es lesen zu können und was damit anzufangen.
Genau, also die wenn ich das nochmal, die Dinge, die du sozusagen Menschen rätst hinsichtlich diese, wie sie mit diesen Ebenen irgendwie umgehen können und wie sie das vielleicht auch erkennen können, sind die, ja, jetzt Ratschläge ist jetzt das falsche Wort, aber sind die Tipps, die Methoden, die du da annimmst, sind die anders, wenn es um Remote-Themen geht? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage. Oder ist das mehr oder weniger dasselbe?
Ich würde sagen, es ist zum größten Teil dasselbe, weil es was mit einer, ich sage dieses große Wort, Achtsamkeit zu tun hat. Also erstens, was sich nicht geändert hat, ist aktives Zuhören oder empathisches Zuhören hat sich nicht so viel geändert, weil das ist eine Haltung.
Ja.
Einfach zuhören, nicht um zu antworten, sondern um zu verstehen, um was es dem anderen geht.
Ja,
und das heißt, auf Englisch heißt es Attunement, heißt bei dem anderen zu sein. So. Und dieses bei dem anderen sein kann in einem Raum, kann in einem Telefoncall, kann in einer Videokonferenz stattfinden. Oder virtuell mit
VR-Brille.
Genau. So, was sich auch nicht geändert hat, ist, wie gehe ich mit mir selber um in so einer Situation? Also wie sorge ich dafür, dass ich auch wirklich die Antennen und die Aufmerksamkeit habe, dem anderen zuzuhören. Das heißt, dein Beispiel mit, ich fühle mich total wütend, nicht du hast mich wütend gemacht und jetzt Vorwurf, sondern warte mal ganz kurz, ich spüre etwas in mir, ich muss kurz Ordnung machen und dann können wir miteinander reden. Die Sachen haben sich nicht geändert. Dann kommt sozusagen das ganze Nonverbale. Wenn ich jetzt in einem Videocall bin, ich sehe jetzt auch von dir, das werden unsere Zuhörer nicht sehen, aber ich sehe dich nicken, ich sehe dich ein bisschen lächelnd. Ich weiß nicht, ob du unterm Tisch ungeduldig mit irgendeinem Fuß wackelst.
Ja.
Mir fehlt ein Teil der Information. Und deswegen muss ich einfach mit dem, was ich habe, mehr machen. Genauso wie ein Mensch, der blind ist, einfach mit dem Gehör mehr macht. Ich bin blind für 2/3 deines Körpers, die kriege ich nicht mit. Deswegen muss ich mehr aus deiner Stimme hören. Ich muss mir viel mehr aus deinem Gesicht ableiten. Wiederum andere Situationen. Ich mache zum Beispiel auch Deep Dive Workshops für Marken und auch für Personal Branding. Also das heißt, dann habe ich eine Gruppe von 7 bis 10 Leute da und ich gehe mit meiner Methodik, das sind sehr viele Kreativmethoden, ich gehe in die Tiefe mit denen. Mhm. Ja, Workshop-Situation dauert auch lange, sind 2,5 bis 3 Stunden, das ist richtig lange.
Ja.
Und das kann ich in einem Raum machen, mit Menschen, so Studio, oder ich kann es auch virtuell online machen. Es macht Sinn, weil zum Beispiel, wenn ich für eine Berliner Bank das mache und das Ganze nur in Berlin, ist es überhaupt kein Problem, alle in einem Raum zu bekommen. Mhm. Wenn ich aber für ein internationales Finanzinstitut das mache und die brauchen 3 Leute aus New York und 2 Leute aus Berlin und wieder 3 Leute aus Dubai und schön wäre noch jemand aus Sydney, dann kriege ich das nur online zusammen.
Ja.
So, und was passiert dann? Dann habe ich die Leute auf dem Screen und da gibt es auch wieder Vor- und Nachteile. Ja? Mhm. Auf dem Screen kann ich viel besser jeden direkt in die Augen schauen, wenn er redet. Das heißt, ich habe so mein ganzes Mosaik an Zoom und dann kann ich sozusagen mit der Speaker View jemanden sehen, als wäre der direkt vor mir.
Ja.
In einem Raum habe ich immer einen, der direkt neben mir sitzt und dann einer, der am Ende des Tisches sitzt. Dann haben die Leute Getränke, Gläser, Gummibärchen auf dem Tisch, da wird geklonkert und alles Mögliche. Mhm. Das heißt, ich werde den, der neben mir sitzt, immer besser mitbekommen, als der am Ende des Tisches sitzt.
Ja.
Und ja, dann sehe ich aber die ganzen Menschen. Dann sehe ich auch, wenn ich einmal so kurz unterm Tisch schaue, sehe ich auch, dass der am Ende des Tisches mit dem Fuß wackelt. Mhm. So kann ich ihm besser ins Gesicht schauen. Es geht darum, einfach, deswegen sage ich wiederum, ich muss die Antennen raus haben, ich muss mit mir okay sein, sodass ich wirklich auf die Menschen eingehe. Mhm. Und ich muss wissen, auf was ich achte.
Ja. Ja, verstehe. Ich finde auch den spannend mit diesem, ich muss mit mir okay sein, weil ich glaube, das ist glaube ich auch das, was es dann oft so zäh macht. Also könnte ich mir vorstellen, gerade auch wenn es so darum geht, das vielleicht irgendwie in Unternehmen so einzubringen, weil es eben nicht ist, dieses, da kommt jemand und sagt uns, so machen wir es jetzt und dann machen wir es so, sondern es ist für jeden so ein bisschen eine eigene Aufgabe und es ist super individuell und so. Und ich musste gerade auch, als du das gesagt hast, dran denken, mit dieser Zugewandtheit während eines Gesprächs, dass ich das beim Thema Podcast zum Beispiel extrem doll merke. Also das Format Podcast ist sehr gut geeignet, um wirklich aufmerksam sich zu unterhalten, weil das macht man so in der Form sonst eigentlich nie. Also das stimmt nicht, dass man es nie macht, aber es ist einfach was anderes, wenn man erstmal weiß, da läuft eine Aufnahme. Dadurch ist man super fokussiert auf das Gespräch und man hört auf, also ich habe das Gefühl, in diesen Podcasts ist es eigentlich immer sehr viel auf dieser, wie du sie beschreibst, Erwachsenenebene, weißt du? Also so, das ist jetzt selten, das mag vielleicht auch daran liegen, weil hier so ein bisschen, so, weil das sehr zentriert ist, also weil die Leute sich natürlich nur eine Stunde irgendwie unterhalten. Aber ich habe früher mit einem Freund von mir auch so, das war halt noch so privat, so während des Studiums, einfach, wir haben halt einen Podcast gemacht und da einfach gequatscht und gelabert und so. Und das hatte immer eine Gesprächsqualität, die ich in anderen Freundschaften so echt fast selten, also viel seltener habe herstellen können, weil einfach dieses so, wir nehmen uns jetzt 1,5 Stunden, alles andere aus, nur das, wir gucken uns dabei die ganze Zeit an. Das hatte einfach eine besondere Qualität. Und ich glaube, dass das auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass es vielleicht darum geht, dass es anders ist, aber dass man halt einfach wissen muss, wie man das besser nutzen kann.
Ja. Auf jeden Fall. Und was ich jetzt so bei dir höre, ist, diese besondere Qualität ist etwas, was dich reicher macht. Mhm. Wir haben ja im Vorgespräch gesagt, du bist auch ein Learn-Junkie. Und wahrscheinlich in dieser Art von Gespräch entdeckst du dich selber auf eine Art und Weise, auf der du dich nicht im Alleinsein entdeckst.
Ja.
Und das ist auch der Zauber von Coaching-Gesprächen. Das ist aber auch der Zauber von Podcasts, dass sich Menschen auf einer Ideenebene so begegnen, Augenhöhe, und gemeinsam weiterkommen, als wenn sie alleine vor sich hin irgendwie lernen oder lesen oder sich irgendwas aneignen. Und dann, glaube ich, passiert noch was. Ich hoffe, ich werde nicht zu esoterisch so auf der Energieebene.
Alles gut.
Aber für mich ein gutes Gespräch, sei es ein gutes Coaching, ein gutes Deep Dive, ein guter Podcast, ist etwas, wo wir gegen das Gesetz der Entropie verstoßen, physikalisch. Mhm. Wir nehmen mehr Energie raus, als wir reingeben. Mhm. Und da muss ich sagen, das kann süchtig im positiven Sinne machen.
Ja. Ja, klar, verstehe ich. Also total. Es gibt einfach, genau, es gibt so, das, ich würde das als belebend benennen, ne? Also wo man halt dann rausgeht und sagt, so, geil, das hat mich jetzt erfrischt, wach gemacht und so. Ich würde nicht sagen, dass das immer besser ist, wenn das so ist. Also ich finde, es gibt auch Gespräche, die können super anstrengend sein und trotzdem, wie du sagst, man lernt sich vielleicht selbst anders kennen, man kommt irgendwie in Bereiche, die vielleicht, in denen man vorher nicht war und so, auf einer Ideenebene. Aber ich würde gern, weil also unser Thema ist ja Lernmotivation und ich glaube, was man jetzt mal so ein bisschen festhalten kann, ist, dass ein ganz großer Faktor, also wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, ist ein ganz großer Faktor für Lernmotivation. Also ich glaube, ich habe jetzt verstanden, was du damit meinst, wenn du sagst, es geht um zwischenmenschliche Beziehungen, weil da drin diese Motivation entstehen kann. Habe ich dich da richtig verstanden? Also ist das sozusagen diese, ja, nee, das war eigentlich die Frage.
Also ich glaube, dass Lernen wirklich Beziehungssache ist und Lernmotivation am meisten entsteht in einem Raum von psychologischer Sicherheit und guten menschlichen Beziehungen. Und das ist auch nachgewiesen, da gibt es auch Studien, dass wirklich Kinder oder auch Erwachsene schneller lernen, besser lernen, nachhaltiger lernen, sich Dinge besser merken, wenn das in einem Umfeld passieren, wo sie auch in den viel zitierten Flow reinkommen.
Und wie, also wenn man jetzt die Stichworte psychologische Sicherheit, eigentlich sich das Stichwort mal nimmt und dann mal so an die eigene Schulzeit denkt, mit 13 bis 16, dann war jetzt, also das Klassenzimmer jetzt nicht unser aller Safe Space, wo wir gesagt haben, hier kann ich sein, wie ich bin, hier muss ich nichts befürchten. Also dann ist ja die Art, wie die meisten Kinder lernen in der Schule, um es mal sozusagen total beschissen eigentlich. Ich meine, ja, das ist jetzt auch nichts
Moritz,
Neues, aber.
Denk mal zurück.
Ja.
Wenn du so overall Schulzeit denkst, glaube ich, ist meistens eine Katastrophe. Hast du mal den einen Lehrer oder Lehrerin gehabt oder irgendeine Klassensituation, wo plötzlich diese Lernmotivation da war, wo du dich wohlgefühlt hast, wo du den Eindruck hattest, entweder für dich alleine oder mit der Klasse, ihr kommt wirklich gut weiter. Kannst du dich an irgendwelchen Zaubermomenten deiner Schulzeit erinnern oder war da nada?
Nee, da gab es schon Momente, glaube ich. Also wir hatten tatsächlich immer mal eine sehr, sehr coole Klassenlehrerin, die sich sehr viel Mühe gegeben hat und auch wirklich bei den einzelnen Schülern nachgefragt hat, wenn sie den Eindruck hatte, irgendwie stimmt da gerade was nicht. Und also so das, ne, sehr, 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 sehr empathisch, sehr auffangend. Und ich weiß noch, es gab mal irgendwann, da war, also ich bin so zu der Zeit zur Schule gegangen, wo so dann diese neuen Lernmethoden so aufkamen, so mit Gruppenarbeit, Station lernen und so. Und das, also dieses Station lernen war für mich ultra cool, weil ich da so im eigenen Tempo und auch in Gruppen, aber so dieses da so durch, das hat mir mega viel Spaß gemacht. Und das sind jetzt so, wenn du mich das so fragst, sind das, glaube ich, die beiden Momente. Ja.
So, das erlebe ich auch. Ich rede, wenn wir über Lernmotivation reden, ich stelle diese Frage sehr oft. Mhm. Und von dieses, Mann, war das doof, hin zu, aha, da gab es Highlights, kommt fast jeder. Dummerweise kommt jeder auch im ganz negativen Sinne. Mhm. Auch in Ebenen, wo du sagst, das war dann richtig doof. Mhm. Und dazwischen ist ein Kontinuum. Das heißt, wir haben wieder so gaussische Normalverteilung, irgendwie 5-10% Peaks im positiven Sinne, 5-10% Peaks im negativen Sinne und dazwischen die breite Masse.
Ja.
Und das ist leider so. Wir können einfach nur sagen, lass uns auf die positiven Peaks gucken und daraus ableiten, was gute Lernmotivation ausmacht. Und was ich gehört habe, ist eine ziemlich coole Klassenlehrerin. Mhm. Das hast du ja erzählt. Also das heißt, das macht Persönlichkeit total aus. Mhm. Es gibt auch in der Tat eine Studie, die herausgefunden hat, dass dieses Coolsein gar nicht mal mit nett sein und super. Ich glaube, Empathie ist nochmal eine Sonderbaustelle, aber die müssen nicht mal total nett und uzi-duzi sein, sondern auf was es ankommt, ist der Growth Mindset. Mhm. Also das heißt, Menschen, die an dich glauben, dass du dich entwickeln kannst. Mhm. Krasses Beispiel, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Schulzeit, ich hatte einen Klassenlehrer, das war auch mein Mathelehrer, und der war gleichzeitig in den 5% top positiv und den 5% top negativ.
Oh, okay.
Wir haben gut gelernt. Der Mann war cholerisch und hatte effektiv ein Problem mit der Selbstregulation. Mhm. Der hat uns angeschrien. Mhm. Aber uns, als er uns angeschrien hat, brüllte er raus: Diese Sache mit Mathe nicht können ist ein Mythos. Jeder kann hier Mathe. Mit jedem kann ich so üben. Also ich schreie jetzt nicht so laut, weil meine Stimme auch nach der Erkältung nicht so gut ist. Ja. Aber der hat uns richtig rund gemacht. Aber das, was er gesagt hat, war: Ich glaube an euch, ich glaube an jeden von euch. Jeder kann sich entwickelt und jeder kann sich entwickeln und wir kriegen das hin. Mhm. Und das war der Growth Mindset, wo ich sage, war nicht okay, uns anzubrüllen. Mhm. Einige hatten Angst vor ihm. Mhm. Auf der anderen Seite, seine Message war absolutes Growth Mindset und hat geholfen. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch eine der wichtigsten Sachen, auch für Leaders. Also auch für CEOs in Unternehmen oder auch wer auch immer managt, dieses Leute nicht in Schubladen packen. Selbst wenn man es nicht sagt, wenn man selber anfängt, sich zu denken, Mensch, der Typ, der wird es zu nichts mehr bringen als das, ist diese Limited, ist dieses Fixed Mindset und lässt nicht Raum für Menschen. Und das ist auch wiederum was extrem Wichtiges. Mhm. Was ich von dir aber auch gehört habe, ist, du hast Stationen lernen gesagt. Und diese neuen Unterrichtsmethoden. Mhm. Und das ist etwas, wo ich ganz viel Vertrauen habe, dass sich noch vieles entwickeln wird. Dass die neuen Unterrichtsmethoden, die angepasst sind an Lernstil, die angepasst sind an Individuen, die aber auch Neues, Digitales, Spannendes mit reinziehen, da bin ich ganz optimistisch. Mhm. Die werden ihren Weg in die Schule machen. Ich träume zum Beispiel von Sprachunterricht mit AI und der VR-Brille. Mit der VR-Brille. Ja. Also VR-Brille, um mal auf Deutsch zu bleiben. Ja. Und ich träume von Methoden, die noch viel mehr Freiheit lassen, dass du selber deinen Unterricht oder dein Lernen, wie heißt das auf Deutsch? Pacing.
Lerntempo.
Dass du dein Lerntempo bestimmst, dass du dich ausprobierst. Also zum Beispiel jetzt mal Sprachunterricht ist auch ein Steckenpferd von mir. Ich liebe Sprachen. Ich spreche selbst 5 Sprachen und die Schulen, die ich mitgegründet habe, die Fondsschulen sind bilingual mit Deutsch und Englisch. Mhm. Und ich finde, Sprache ist was ganz Wunderbares als Gehirnboost, als kulturelles Verständnis. Das ist was ganz Tolles. Hm. So, und jetzt stell dir mal vor, du musst nicht Grammatik büffeln, sondern du lernst Sprache und du übst Sprache, um dich mit jemandem zu verständigen.
Ja.
Und da eine neue Unterrichtsmethode könnte sein, dass du halt die besagte Brille anhast und da drin ist ein simulierter Peer, der dir in der Sprache antwortet. Und du kannst das so viele Versuchen haben wie möglich. Ja. Du kannst den ansprechen und der reagiert irgendwie. Und entweder versteht er dich oder er fragt nach oder ihr habt Missverständnisse. Und was passiert? Keine schlechte Note, niemand, der dich beschämt. Du stehst nicht vor der ganzen Klasse und blamierst dich, sondern du übst.
Ja. Ja, du, also das, was ja oft hemmt, sind ja eigentlich so dann Ängste, das nicht zu schaffen oder und das hemmt ja auch Kreativität, ne? Also in dem Moment, wo das Risiko nicht so hoch ist, genau, kann ich ja viel befreiter einfach rumprobieren. Und stimmt, Sprache ist da. Und das war auch, also das glaube ich, ist ja auch spürbar. Es gab ja auch immer diejenigen, denen das total schwer gefallen ist, zum Beispiel vor der Klasse zu sprechen, und die waren ja dann einfach raus. Also dann war ja klar, dass da geht jetzt einfach richtig viel verloren. Und das ist eigentlich auch unfair, weil nur weil das vielleicht introvertierte Personen sind oder vielleicht eine Schüchternheit da ist oder so, heißt ja nicht, dass sie das nicht könnten, sondern da ist dann halt auf dem Level ist es halt schwierig. Das kann ja auch 1000 Gründe haben. Ja, doch, das finde ich eine coole Vision. So habe ich das tatsächlich noch gar nicht gesehen. Also auch die Macht von AI. Ja.
Und du hast Kreativität gesagt.
Mhm.
Und Kreativität entsteht in deinem Freiraum, wo du nicht Schiss hast, Fehler zu machen.
Mhm.
Und jetzt meine ich ganz klar die Leaders in den Schulen, nämlich die Lehrkräfte.
Mhm.
Wenn sie die Möglichkeit haben und sich selbst Erlaubnis geben, Dinge auszuprobieren. Und zum Beispiel, was ich ganz oft im schulischen Milieu erlebt habe, diese Schüchternen, die nicht den Mund aufbekommen.
Mhm.
Interessanterweise, manchmal packst du sie auf eine Bühne und du denkst, die werden nicht mal Papp sagen und plötzlich gehen sie in eine Rolle rein und plötzlich reden sie.
Mhm.
Aber es geht darum, auch die Momente zu finden, wo das möglich ist.
Mhm.
Oder auch ein anderes Beispiel, was ich auch mit Kindern in der Pubertät erlebt habe, die erstmal wahnsinnig viel Bewegung brauchen, um zu performen.
Mhm.
Das heißt, die müssen diese ganzen Botenstoffe, die zum Beispiel im Bereich der Pubertät auch Baustelle im Gehirn verursachen.
Mhm.
Und zum Beispiel Mathe-Situationen. Wir hatten mal so einen langen Flur und Leute, die sich mit Mathe blockieren und einfach nicht rechnen können.
Mhm.
Ja, was heißt nicht rechnen können? In dem Moment können sie nicht rechnen, weil das, was der innere Emotionsmantel ist, lässt es nicht zu. Nimm diesen langen Flur und lass sie, gib ihnen die Aufgabe, wenn es eine Rechenaufgabe ist, gib ihnen eine Aufgabe und lass sie rennen auf die andere Wand.
Mhm.
So mal 10, 12 Meter. Wenn sie auf der anderen Seite angekommen sind, dadurch, dass sie gerannt sind, haben sie eine bessere Antwort, als wenn sie auf dem Stuhl sitzen.
Ja.
Und da ist so viel kreativer Spielraum zu machen mit Musik, mit Bewegung, mit Bühnen, mit zwischen den Altersstufen Ding machen. Maria Montessori hat es ja gewusst. Ne? So ältere erklären es kleineren, kleinere erklären es älteren zum Teil. Da einfach diese ganze Palette auszubreiten und zu sagen, Leute, wir probieren mal was aus. Was ist das Herz des Ganzen? Ich nenne das Co-Learning.
Mhm.
Ich nenne wiederum Augenhöhe. Lehrkraft, SchülerInnen, einfach um zu sehen, was funktioniert für uns und was können wir ausprobieren und was geht.
Ja.
Und in dem Moment lernen wir zusammen. Da ist nicht Lehrkraft, Eltern, ich sprich zu den Kindern, ich und die Kinder, ich reagieren getriggert und entweder rebellieren sie oder sie werden spielerisch und kapieren sowieso nada oder sie sind brav und angepasst und machen, was sie sagen, aber es ist nicht nachhaltig.
Mhm.
So, und deswegen ist für mich so wichtig, dieses lass uns gemeinsam rausfinden, was funktioniert. Und daraus entsteht auch Motivation. Es entsteht Lernmotivation, weil gerade dieses Ausprobieren für junge Menschen, aber auch das Kind in jedem, was getriggert werden kann, mostly funktioniert.
Mhm.
So lernt der Mensch, so lernt der kleine Mensch, so lernt der erwachsene Mensch, indem es Dinge ausprobiert. Und was wir dann brauchen, ist einen gesunden Umgang mit Fehlern.
Mhm.
Und dann aber auch die Fähigkeit zu sagen, okay, das hat mal auch nicht funktioniert.
Ja.
Probieren wir was anderes.
Genau, also ich gehe da total mit und ich glaube, ich glaube, die meisten von uns haben auch die Erfahrung gemacht, dass so eine, ich kann einfach mal ausprobieren, einfach mal machen und dann, dass das auch total Spaß macht und dass das irgendwie ein cooles Gefühl ist, wenn halt nicht so eine Angst vor Fehlern da ist. Was ich mich gerade frage, ist, wie kriegt man das jetzt hin, dass das für mehr Menschen möglich ist? Weil die Schulen, die du gegründet hast, hast du ja auch gesagt, sind ja Privatschulen. Das heißt, die werden vermutlich auch nicht ganz günstig sein. Und das ist ja auch bei den, also da habe ich jetzt eine Unterstellung gemacht, das stimmt. Ich sage noch kurz zu Ende und dann lasse ich dir das sofort korrigieren. Aber Privatschulen kosten ja in der Regel Geld und das schränkt natürlich so ein bisschen die Zugänglichkeit für ein paar Personengruppen ein. Und das ist ja auch, also ne, so Klassenunterschiede, Klasse ist nicht ganz das richtige Wort, aber die spielen ja gerade bei Bildung schon eine ziemlich große Rolle. Meinst du, das ist möglich, dass diese Art Lernen irgendwann weniger Privileg wird, auch vielleicht in der Arbeitswelt? Ich meine, wenn ich irgendwie einen sehr handfesten Job habe, wo ich einfach tatsächlich etwas schaffen muss, wo ich vielleicht Druck habe, vielleicht sogar zum Beispiel Krankenhaus, so, wo es dann irgendwie um Menschenleben geht, da ist halt nicht mit, naja, machst du halt mal einen Fehler. So, nee, da darfst du halt in den entscheidenden Momenten wirklich keinen Fehler machen. Und das ist ja eine ganz andere Situation. So, okay, ja.
Ist ein weites Feld.
Ja.
Als erstes habe ich eine Reaktion, wo ich sage, lass uns nicht immer blockieren, in dem Sinne, wenn es nicht für alle gleich ist, soll es lieber keiner haben.
Achso, nee, das meine ich auch nicht. Ja.
Ja, also mein typisches Beispiel ist Familie mit 4 Kindern und die Idee von Privatschule. Ich würde sagen, 80% der Familien, die ich kenne, sagen, wenn ich das nicht all meinen Kindern möglich machen kann, kriegt es keiner. Meine Schwägerin hat es anders gemacht. Die älteste Tochter ist auf eine International School gegangen. Alle anderen 3 sind auf normale staatliche Schulen gegangen. Es hat allen gut getan.
Das glaube ich.
Dadurch, dass die Älteste in einem internationalen Umfeld groß geworden ist, hat sie wahnsinnig viel nach Hause gebracht. Also Freunde, Literatur, Filme und so weiter. Dadurch können alle anderen 3 ein exzellentes Englisch und haben auch interkulturelle Beziehungen, die sie, glaube ich, nicht gehabt hätten, wenn sie alle 4 auf die gleiche Schule gegangen sind. So. Und deswegen habe ich auch systemisch die Anregung, klar kannst du nicht alles sofort für alle zugänglich machen, aber du kannst Leuchttürme zulassen und von dort aus gucken, wo du die Anregungen mitnimmst, was kannst du rausnehmen, was kannst du implementieren.
Ja.
So, deswegen, ich finde, Privatschulen sind ein Katalysator. Und so hatte ich auch die Forms angedacht, als ich das gegründet habe, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Marke im deutschen Bildungssystem aufbauen. Wir wollen inspirieren und wir wollen auch animieren, dass Leute möglichst viel kopieren und das auch im staatlichen System übertragen. So, deswegen denke ich mal, du kannst nur irgendwo anfangen und sagen, okay, mach es so durchlässig wie möglich. Einmal kurze Sache, Forms, Schulen sind immer, du zahlst nach Einkommen. Hast du wenig, zahlst du wenig, hast du viel, zahlst du viel. Aber ja, du musst was bezahlen. Und das macht, glaube ich, eine Diskussion auf, die zu weit führst. Ja, die Frage ist, zahlst du gleich einen bestimmten Satz und bist carefree oder du zahlst den nicht und hinterher pumpst du den in Nachhilfe. Gibt es auch noch mal irgendwelche Sachen. Aber zu deiner Top-Frage. Wir müssen irgendwo anfangen und Methodik, Inspiration diffundieren lassen. Wir brauchen immer mehr Menschen, die sagen, ich nehme mir ein kleines Element. Ich nehme mir ein kleines Element und setze es um, so wie ich kann, mit den Mitteln, die ich habe. Wir brauchen insgesamt mehr Mut, sowohl in der Bildung als auch im Führen von Unternehmen. Und diesen Mut zu sagen, Fehler sind da, um daraus zu lernen. Und jetzt lande ich auf das Thema Krankenhaus, die du angesprochen hast. Natürlich passieren dort auch Fehler. So, und die Frage ist nicht, dass keine Fehler passieren. Die Frage ist, wie gehe ich mit Fehlern um?
Ja.
Ja. Und es gibt die Variante, einer macht einen Fehler, es herrscht Angst vor dem Fehler. Und in dieser Angst versucht jeder zu vertuschen. Also jetzt mal so die Horrorszenario. Jeder hat was einer hat bei einer Operation im Patienten was vergessen. Ja. So, und realisiert es.
Ja.
Und dann haben wir den Alarmfall. Ja.
Ja.
Bist du imstande zu sagen, Leute, ich habe einen Fehler gemacht, helft mir?
Ja.
Ja, wir müssen jetzt wieder aufmachen, den Fehler wieder gerade biegen. Oder jeder denkt sich, oh Gott, ich war es hoffentlich nicht und ich verstecke mich und Straußvogel und ja. Ich muss nicht weiter ausführen. Ich glaube, das ist klar.
Das macht total Sinn. Ja, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich so die Forschung hatte, dass jemand, scheiße, Handy im Patienten vergessen. Und dann die Forschung, weil es klingt immer so witzig. Aber ja, ne, ich glaube, es geht eher um Wattebäusche, ne? Aber,
es geht Wattebäuschen, es geht, es passieren solche Dinge.
Total, ja.
Und das wird immer wieder passieren.
Ja.
Und das Schlimmste, was ist, ich habe als Beraterin im internationalen Umfeldern gearbeitet. Mhm. Ich habe den Fall gehabt, dass jemand wirklich was vergeigt hat, zum Beispiel in Russland, als man noch in Russland arbeiten konnte. Mhm. Und jemand, der ganz genau auf dem Fehler saß und kein Mumm hatte, das zu ownen, sich dafür verantwortlich zu fühlen. Und der hat eine Kapazität verbrannt. Da ist so viel in die Grütze gelaufen, was, wenn dieser Mensch gleich gesagt hätte, Leute, ich habe einen Fehler gemacht, lasst uns den wieder glatt bügeln. Hier sind die Dinge, um die wir uns gemeinsam kümmern müssen. Es wäre so schnell gelöst worden.
Ja.
Und das ist mein Thema beim Umgang mit Fehlern. Einfach zu sagen, wir versuchen, dass sie nicht passieren. Und wenn sie passieren, haben wir eine Teamkultur, dass wir sie sofort beheben können.
Ja, vielleicht, um da so ein ganz pragmatisches Beispiel zu geben, der Klassiker, irgendjemand klickt aus Versehen auf so einen Link in der Phishing-E-Mail und lädt irgendwas runter und auf einmal so, scheiße, werden wir jetzt gehackt. Das ist ja so ein ganz typisches Ding. Und mir ist das Gott sei Dank noch nicht passiert, aber die Vorstellung, ich kriege richtig einen kalten Schauer, ich denke, das wäre so ein Drama, ja. Aber das wäre so ein klassischer Fall, wenn man dann nichts sagt und das einfach geschehen lässt, dann wird es ja viel schlimmer, als wenn man einfach sofort irgendwie, das einfach nur, um das so ein bisschen zu unterfüttern. Und total, hast du natürlich einen total richtigen Punkt und ich merke auch, dass mein Krankenhausvergleich auch ein bisschen gehinkt hat, weil auch da gibt es ja die Zeit, wo gelernt wird und in der Zeit kann man ja durchaus Situationen schaffen, indem man völlig, zum Beispiel, indem man sagt, hier ist eine Puppe, operier die Puppe und wenn du die Puppe kaputt machst, dann kostet das irgendwie vielleicht 50 Euro und dann müssen wir eine neue kaufen, aber das ist dann nicht so schlimm, also das gibt es ja auch, die Situation. Und bezüglich der Privatschulen, Ich würde auch da total mitgehen. Mein Anliegen war auch nicht zu sagen, dass ich Privatschulen schlecht finde, sondern die Frage zielte eher darauf ab, wie kriegen wir sozusagen das, was da entsteht, einfach aufgrund von mehr Mitteln und aufgrund von einer besseren Infrastruktur, die natürlich einfach auch Geld kostet. Aber das hast du ja auch beantwortet. Also wie kriegen wir das in alle Bereiche rein? Und da finde ich diesen Ansatz, ich musste, als du das meintest, mit, dass das so durchsickert, total denken, irgendwann wird mal jemand, der auf einer Privatschule war, und oder auf einer Formschule oder auf einer Montessori-Schule, was auch immer, vielleicht eine Erfahrung gemacht haben, dann als sagen, ich möchte auch Lehrer werden und dann im staatlichen Bildungssystem und merken, okay, vielleicht kann ich ja in meinem Unterricht Elemente dessen, was ich hatte, einbringen und schon hat man es irgendwie in der Realität ist das falsche Wort, in der Alltagsrealität noch mehr Menschen. So, das trifft es besser. Ja.
Ich glaube auch, dass die Internationalisierung wahnsinnig viel tut. Ich glaube, aus der Hinsicht hat uns die Pandemie echt geholfen.
Ja.
Weil viele saßen zu Hause. Ich möchte die Pandemie nicht verherrlichen und nicht schönreden. War doof.
Ja.
Aber es gab auch viele Elemente, wo die Leute gemerkt haben, sie können sich stretchen, sie können sich internationale Kurse angucken, sie können auch mal woanders sein und digital lernen. Sie können auch wieder zurück zu Präsenz. Ich glaube, da entsteht noch einiges in der Hinsicht. Ich höre, dass jetzt so gerade die internationalen Schulen nach Konzepten suchen, wo sie noch mehr Mobilität erlauben, noch mehr, dass jemand auch mal für ein paar Monate in ein anderes Ausland geht und dort andockt an einer internationalen Schule vor Ort. Mhm. Ich glaube auch, übrigens, die deutschen Auslandsschulen sind fantastisch.
Mhm.
Ich glaube, das deutsche Schulsystem könnte von den deutschen Auslandsschulen mega lernen. Ja? Mhm. Also fast in jeder größeren Stadt gibt es eine deutsche Auslandsschule mit deutschem Curriculum, aber mit einem extrem internationalen Mindset. Die sind grandios geführt. Ich habe selber welche besucht, ob Bilbao oder Sydney war ich, in Tokio war ich, ich habe die Schulen gesehen. Also da hat auch das deutsche Schulsystem so ein paar Satelliten außen, die wahnsinnig coole Einflüsse bringen kann. Und da können auch LehrerInnen zum Beispiel einige Jahre dort verbringen und dann wieder in ihren Schulen kommen. Und da ging es darum, dass man diese Menschen auch dann machen lässt, wenn sie diese Einflüsse mitbringen und nicht sagen, okay, jetzt bist du zurück, jetzt machen wir alles wie gehabt.
Ja, das finde ich aber einen ganz wichtigen Punkt. Ja.
Mhm. Ein ganz weites Feld, und wo ich aber sehr zuversichtlich bin,
ja,
ist die Generation, du Moritz, Leute wie du, Leute, die noch jünger sind. Also ich habe ein mega Vertrauen in die systemische Kraft der Generation Z. Die Alphas kommen auch stark nach. Und ich glaube, das kommt sowieso, dass wir neue Techniken, neue Ideen, neue Gedanken adaptieren. Mhm. Und die Welt entwickelt sich sowieso weiter.
Ja, das stimmt wohl, ja, das wird von selbst passieren. Ich finde aber auch das nochmal, ich hab relativ viele Freunde, die jetzt alle Lehrer sind, würde ich sagen, also die meisten sind es jetzt tatsächlich, oder irgendwie an Schulen auch arbeiten, und da ist halt tatsächlich genau dieses man will dann, und dann wird es einem so unglaublich schwer gemacht, und dass das natürlich was Systemisches ist, was man noch so ein bisschen oben drauf setzen kann, ja.
Moritz, wir haben heute, wo du es aufnimmst, Internationalen Frauentag. Und ja, ich glaube, das ist auch so eine ähnliche Geschichte mit auch ein Thema, wo ich mich auch sehr stark einsetze. Mhm. Aufsichtsräte, Executive Boards, die haben angefangen, Platz für Frauen zu machen. Ich würde sagen, mit einer Frau kommt immer mal wieder irgendetwas. Mhm. Die ist die Ausnahme. So, dann kommt die zweite Frau dazu. Und dann passieren wieder Zauberdinge, weil dann sie schon zu zweit sind und die Stimmung anders wird. Auch die Haltung, die Vorgehensweise. So, und wenn dann die dritte Frau auch noch da ist, dann haben wir Kulturwandel. Mhm. Und deswegen glaube ich auch in der Bildung, in der Führung, ich glaube auch in der Politik, ich rede nicht von nur Männer und Frauen, ich rede von neuer Art zu denken versus alte Art zu denken.
Ja.
So, und jetzt wirst du wahrscheinlich aus der Ecke da springen und sagen, was ist mit den ganzen Populisten? Was passiert da? Mhm. Ich sage, als alter Trendforscher seit meinen Studententagen, kein Trend ohne Gegentrend.
Ja.
Und leider, je stärker ein Trend ist zum Wandel, zum Paradigmenwechsel, umso stärker werden wir auch das Alte, das Tradierte, was sich einfach weigert zu sterben.
Ja. Klar, das bäumt sich dann so richtig auf und sagt, ja, klar.
Richtig.
Ja, das macht Sinn. Ich könnte mich jetzt noch stundenlang weiter mit dir unterhalten. Ich finde es wirklich richtig spannend, weil ich finde das so schön, weil ich glaube, diese Folge vermittelt total das, was du aussagen willst, nämlich, dass es bei diesen Themen so wahnsinnig sehr um Zwischenmenschliches geht, weil eigentlich ging es heute ja total viel auch um unsere Erfahrung und das, was wir individuell für Erfahrungen machen und wie wir dadurch halt auch wieder diese Themen begreifen. Und ich glaube, das hat man vielleicht in diesem Gespräch gespürt und vielleicht ging es auch dem einen oder anderen selbst so beim Hören. Zumindest wäre das so ein bisschen meine Hoffnung, aber ich habe das Gefühl, dass wir das hingekriegt haben. In Anbetracht der Zeit, wir reden jetzt nämlich seit knapp einer Stunde schon, würde ich dich gerne noch zu zwei kurzen Kategorien einladen. Ich glaube, das ist mit dir sehr fruchtbar und das machen wir auf jeden Fall heute. Und zwar gibt es zwei Kategorien. Die eine Kategorie ist der, Tech-Changer nennen wir ihn mal. Ich bin mit der Benennung dieser Kategorien ganz schlecht. Aber die Idee ist folgende: Wenn du jetzt mit einem Fingerschnipp etwas ins Leben rufen könntest, was es dann gibt, und was vielleicht dein Leben oder das Leben aller oder was auch immer verändert. Und die Frage ist jetzt nicht so sehr, was das kostet, ob das überhaupt geht. Das so ein bisschen in die Richtung Science Fiction, könnte man sagen. Was würdest du dir jetzt ausdenken? Wir hatten diverse Dinge schon in dieser Richtung. Zum Beispiel eine Maschine, die einem irgendwie die Gefühle anderer Menschen erklärt. Oder also so, das kann auch in so eine Richtung gehen. Jetzt fällt mir, Teleportation, also es kann alles sein. Und fällt dir da was ein, wo du sagst, das würde ich gerne haben für die Welt oder für mich oder was auch immer?
Ja, das ist eine große Frage. Ich darf mir alles wünschen. Ich fange mal an mit den Robotern, die mir wirklich die doofe Putzarbeit abnehmen.
Das finde ich eine schön bodenständige Antwort darauf. Ja,
das ist so eine bodenständige Antwort, wenn ich wüsste, so, komm Robby, geh mal in die Küche und mach alles sauber und ich habe Zeit für Menschen.
Ja.
Weil ich habe so den Eindruck, ne, wir haben uns in den 70ern und 80ern so vorgestellt, irgendwann haben wir eine Welt, wo die Roboter alles machen und wir haben Zeit für Gedichte und fürs Schöne und mit Menschen reden und so weiter. Was mache ich hier? Ich kann ChatGPT sagen, dichte ein Gedicht für mich. Ja. Aber ich kann ChatGPT noch nicht sagen, geh mal die Küche aufräumen. Ja. Ja. Insofern, ich glaube schon, dass ich mir wünsche, und das ist bodenständig und gar nicht so Hightech und Sci-Fi, wirklich so die doofe, repetitive Arbeit, die keiner machen will, tatsächlich von Robotern übernommen. Aber wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Sci-Fi denke, glaube ich, dass ich mir schon so ein Helmet wünsche, wo wir sagen, die übernehmen sozusagen unsere Gedanken, matchen die Gedanken zu den anderen und geben uns eine Auswertung. Ja?
Also
dieses Thema, du hast ein Helmet, ich habe ein Helmet und diese Helmets unterhalten sich so miteinander, dass sie wirklich unsere Gedanken abchecken. Und wahren aber trotzdem unsere Intimacy, dass sie dir nicht das erzählen, was du gar nicht von mir wissen willst, dass sie gar nicht ins Oversharing gehen, sondern dass sie so einen AI-Matching-Prozess machen, wo sie sagen, Moritz und Bea, redet nochmal über das Thema, weil das ist richtig geil. Da habt ihr es noch nicht rausgefunden.
Das ist eine super Überleitung in die nächste Kategorie, die dann nämlich heißt Empfehlung der Woche. Das ist relativ banal. Es geht darum, Empfehlungen auszusprechen. Und ich versuche auch immer eine Empfehlung mitzugeben. Und das kann wirklich für alles sein. Und weil du das jetzt gerade gesagt hast, habe ich, glaube ich, einfach eine Empfehlung für dich und auch für die HörerInnen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Es könnte dich aber sehr interessieren. Das ist auch ein Podcast. Den gibt es auch schon relativ lange. Der heißt Talkomat. Das ist im Grunde das. Also die
Den kenne ich nicht.
Ja, dann hör ihn dir mal an. Er ist sehr gut. Die Idee ist, es werden immer zwei Personen, meistens irgendwie aus dem öffentlichen Leben, zusammengesetzt. Die wissen vorher nicht, wer kommt. Und dann sollen die sich halt einfach unterhalten. Und dabei ist dieser Talkomat, der dann, natürlich, da sitzt dann eine Redaktion im Hintergrund, die geben halt immer Gesprächsvorschläge rein. Und dann kommt so ein Roboter schon und sagt, dann stellt ihr immer eine Frage, worüber die beiden jetzt sprechen sollen. Und das geht so ein bisschen in die Richtung. Natürlich ist es ein Unterhaltungsformat und jetzt, ne, aber das hat so ein bisschen den Vibe. Und dann dachte ich, das könnte dich interessieren. Das wäre also meine Empfehlung.
Finde ich cool. Vielen Dank. Werde ich mir mal angucken. Du packst den Link immer, oder?
Genau, wir packen eh alle Links auch so zu deinen Sachen und so immer in die Folgenbeschreibung. Und jetzt
fantastisch.
Müsstest du noch eine Empfehlung abgeben und dann haben wir es geschafft.
Okay, darf ich ganz unverschämt sein und ein eigenes Buch von mir empfehlen?
Auf jeden Fall, ja.
Also es gibt eigentlich zwei Bücher, die bauen leicht aufeinander auf. Ich bin immer noch sehr stolz. Das eine wäre fast ein Spiegel-Bestseller, wenn wir in der Pandemie lieferfähig gewesen wären. Da hatte die Druckerei leider Covid. Ich sage einfach Thema Co-Learning und das, worüber ich gesprochen habe. Es gibt die gemeinsamen Schlau-Bücher. Und das eine ist gemeinsam schlau statt einsam büffeln. Es geht um Lernen in den ersten Jahren von Eltern und Kindern gemeinsam. Da habe ich auch sehr einfach die Transaktionsanalyse erklärt, zusammen mit meiner Co-Autorin, die eine Formschule über 10 Jahre lang geleitet hat. Und das zweite geht tatsächlich um Schule. Also beides mit meinem Namen, Bea Beste, im Duden Verlag erschienen. Und da gibt es auch ganz viel, gerade als Zweiteres, da merke ich jetzt auch meine Passion für angehende Lehrkräfte. Ich glaube, da gibt es wahnsinnig viele Vorlagen und sehr viele Ideen und auch so Selbstentdeckungsvorlagen, die habe ich selbst gezeichnet. Und da steckt wahnsinnig viel von dieser Augenhöhe und Kreativität mit drin, die ich gerne der Welt weitergebe.
Cool, ja, perfekt. Super Empfehlung, packen wir natürlich in die Shownotes. Gemeinsam schlau statt einsam büffeln oder gemeinsam schlau statt über Schule meckern. Ne? Das sind die beiden, ja.
Genau, das sind die beiden. Und ich habe aber noch mal eine Schnelllernempfehlung, die jetzt nicht von mir ist, aber etwas, was ich wirklich fast täglich nutze, ist die App Blinkist.
Oh, okay.
Ich finde die so genial, weil ich da komprimierte Sachbücher in kürzester Zeit einfach überblicken kann. Und dann kann ich mir noch entscheiden, kaufe ich mir das richtige Buch mit den ganzen Anekdoten und so weiter. Aber die Quintessenz machen die schon ziemlich gut.
Cool. Ja, ich bin tatsächlich nicht so ein Fan von der Apps, weil ich das nicht so mag, diese Kurzzusammenfassung. Also ich habe dann immer, wenn, will ich da irgendwie selber reingehen. Aber das ist meiner persönlichen Präferenz geschuldet. Aber ja, total gute Empfehlung. Klar, Blinkist. Gibt es auch schon ultra lange, ne? Also die macht
ja, gibt es schon seit über 10 Jahren oder sowas. Ja. Aber ich merke, das ist eine der wenigsten Apps, die ich, wenn nicht täglich, mindestens 2 bis 3 Mal die Woche abrufe. Krass. Und wo ich ganz schnell gucke, dieses eine Buch, was war das nochmal? Manchmal hilft es mir auch, zurückzugehen an Büchern, die, also zum Beispiel so Predictably Irrational von Dan Ariely, habe ich 2008, 2009 gelesen, so in dem Dreh. Mhm. Was war da nochmal? Kurz zurück auf Blinkist, einmal schnell durchgeflippt, dann weiß ich nochmal, einige der Beispiele, einige Ideen. Also das hilft auch sozusagen mit Sachen, die länger zurückliegen.
Verstehe. Also die Nutzungsweise, dass man das gar nicht als Ersatz für richtiges Lesen von Büchern nimmt, die hatte ich nicht so präsent. Also für mich war immer so dieses, ich wäre, wenn, dann ein Buch lesen. Aber nee, so verstehe ich das total. Doch, das finde ich einen guten Tipp. Ja, sehr schön.
Ja.
Dann ergänzen wir die Empfehlung auch darum, Blinkist so zu nutzen und nicht nur als, dann muss ich ja keine Bücher mehr lesen, weil dann habe ich ja alles schnell und kurz.
Richtig.
Parat. Ja.
Also ich sehe es auch eher als Stütze im Sinne von ganz schnell schlau machen und dann eventuell das Buch lesen. Mhm. Oder umgekehrt, ich habe vor Jahren das Buch gelesen, was war nochmal und schnell die Zusammenfassung.
Ja, cool. Nee, finde ich mega.
Ja.
Gut, Bea, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich fand, es war eine ganz tolle Folge und ich hoffe, dass wir bald nochmal voneinander hören. War nämlich wirklich schön.
Vielen Dank, lieber Moritz. Hat Spaß gemacht und danke, dass ich bei euch sein durfte.
Ja, selbstverständlich. Und
Grüße an das ganze Netzpiloten-Team. Ihr macht wirklich super Arbeit und ich bin immer wieder beeindruckt, was ich lese, was ich mitbekomme, was ich höre. Also echt tolle Leute mit tollen Themen.
Ich werde es ausrichten, aber die werden das jetzt auch hören und werden sich dann jetzt freuen, schätze ich. Also von daher, ich sage stellvertretend für die einmal vielen Dank. Und natürlich auch vielen Dank an euch, die ihr jetzt die Folge gehört habt. Ihr wisst ja, falls ihr irgendwie noch Anregungen habt, falls ihr irgendwie Kritik habt, dann könnt ihr das natürlich äußern an techuntrarei@netzpiloten.de, also auch positive Dinge natürlich gerne. Falls euch der Podcast generell und explizit auch diese Folge gefallen haben, dann könnt ihr uns natürlich unterstützen. Das macht ihr dadurch, dass ihr uns einfach abonniert. Das ist tatsächlich auf den gängigen Plattformen eine der wichtigsten Sachen. Und Bewertungen. Bewertungen sind auch sehr, sehr gut, um einen Podcast zu unterstützen. Also schreibt uns gerne idealerweise eine 5-Sterne-Bewertung. Darf aber auch 4,5 Sterne wären auch noch okay. Und dann wünsche ich dir jetzt, wir haben Freitag, also wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende und euch ist es Montag, wenn die Folge rauskommt, eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge.
Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.